Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist wieder mal ein großes Vorrecht für mich. Und danke, dass du für meine Angst gebetet hast, dass die jetzt weg ist. Die Angst, die ich da habe, ist immer, dass ich dem Herrn nicht entspreche, wenn ich hier vorne stehe und spreche. Ja? Ich glaube, ich kann da mit denjenigen, die diesen Dienst auch haben, glaube ich, können wir uns diese Angst teilen. Ja? Aber wir können auch wissen, dass Gott uns hilft und dass er uns gnädig ist. Und dass er in euch das wirkt, was er wirken will, das ist ja das Entscheidende dabei. Ja, genau. Okay, ich hatte im März über die Vision Gottes gesprochen, die er Mose anvertraut hatte. Und Mose war allerdings nicht unbedingt bereit dafür. Wie würde der Engländer sagen? He was not amused. Ja? Also er war nicht begeistert davon, diese Sache anzunehmen und hat sich relativ lange geweigert. Und dann irgendwann mal hat er das also übernommen und hat dann die Vision Gottes umgesetzt und hat das Volk Israel aus Ägypten geführt. Und das ist also eine Sache, da habe ich riesig Respekt vor, wenn einer solch einen großen Auftrag annimmt und im Auftrag Gottes Dinge bewegt. Heute möchte ich mit euch gerne über Umsetzer von Visionen sprechen, und zwar mit Leuten, die nicht eine eigene Vision haben, sondern die von Gott dazugestellt werden, zu Leuten, die eine Vision haben. Und deshalb wollte ich aber noch ganz gerne nochmal mit euch den Einstieg machen zum Thema Vision. Ja, was ist Vision? Wie können wir die Vision vielleicht so ein bisschen beschreiben? Und da lesen wir: Vision, die Kunst, Unsichtbares zu sehen, von Jonathan Swift. Das ist derjenige, der Gullivers Reisen geschrieben hat, ein Schriftsteller. Oder Werner von Braun, der gesagt hatte: Alles, von dem sich der Mensch eine Vorstellung machen kann, ist machbar. Ja, und er hat natürlich auch dafür Sorge getragen, nicht nur, dass damals die V2 Richtung England geflogen ist und dort Vernichtung gebracht hat, sondern er hat auch dafür Sorge getragen, dass die Apollo-Rakete seinerzeit Richtung Mond fliegen konnte und dort auf dem Mond landen konnte. Die Antworten zu unseren Problemen kommen aus der Zukunft und nicht von gestern. Das ist schon natürlich sehr provokant, ja. Denn wir sollen ja auch an dem, was da mal war, lernen, wie wir uns zu verhalten haben. Aber interessant, das heißt mit anderen Worten, ich gucke in die Zukunft und sehe, was möchte ich denn umgesetzt haben oder was brauchen wir für Lösungen. Und mit diesen Lösungen, die dann ich sehe, die wir brauchen, gehe ich hin und versuche, diese Lösungen zu realisieren. Das heißt, ich habe eine Vision. Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte der menschlichen Vision. Hans Kasper, Schriftsteller und Hörspielautor. Oder wir denken jetzt hier, ich weiß nicht, an Elon Musk, ja, vielleicht mal gehört, dieser Elon Musk, der hier ein neues Tesla-Werk in den neuen Bundesländern gebaut hat, einer, der auch massiv visionär unterwegs ist, der gerade dabei ist, 1200 Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schicken, um ein neues Internet außerhalb von der Erde zu spannen mit Hochgeschwindigkeit, und dann soll man hier unten auf der Erde direkt noch mal schneller verbunden sein mit Australien. Das ist so eine Sache, die er gerade versucht zu realisieren. Also ein Visionär unserer heutigen Zeit. Oder vielleicht ein paar Jahre zurück, der Gründer von Apple, das war ja auch so ein Visionär, der Dinge zusammengetragen hat und damit letztendlich viele Dinge umgesetzt hat. Also viele Menschen, die auch in der heutigen Zeit Visionäre sind, das heißt, die sehen was in der Zukunft wichtig sein könnte, wichtig ist, und bringen es und versuchen es in der Jetztzeit zu realisieren. So, das sind also schon mal das Visionen, und Gott hatte die Vision, dass wir, gehen wir mal weiter, dass wir letztendlich, nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel, dass wir hier auf dieser Erde seine Vision umsetzen. Auch wir haben eine Vision mitbekommen, und zwar eine göttliche Vision. Und zwar ist sie uns allen vor Augen, nicht nur jetzt gerade hier, sondern grundsätzlich hoffe ich auch, dass wir da dran denken. Was Jesus uns gesagt hat, es ist immer mal wieder gut, auch diese Vision Gottes für seine Gemeinde, für seine gläubigen Nachfolger, für seine Jünger, dass wir uns das mal immer wieder vor Augen halten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie halten lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Das ist doch mal ein richtig hübscher Auftrag. Nicht zu klein, ne, damit man nicht so schnell am Ende ist, sondern schon größer gedacht. Ja, ne, nicht so für mal so nebenher, sondern da kann man sich schon richtig intensiv reinbegeben in diese Vision. Also, dieser Gesamtvision Gottes sind wir als seine Nachfolger verpflichtet, weil er sagt ja, geht hin. Er sagt nicht, wenn ihr Spaß habt, macht das mal, sondern geht hin. Das ist also, wie würde man heutzutage sagen, eine Befehlsform. Ja? Und wir sollen das umsetzen. Vielleicht habt ihr auch eine eigene Teilvision in dem Ganzen. Denn das ist ja eine große Vision, die kann man ja aufbrechen in viele kleine Bereiche. Oder ihr habt keine eigene Vision und fragt euch, wo man überhaupt, ob man überhaupt vielleicht eine benötigt. Vielleicht brauchen wir ja keine, weil wir haben ja eine. Muss ich vielleicht auch keine Teilvision haben? Ich sage mal so, das, was Mose da bekommen hatte von Gott, ist da sehr, sehr groß. Wenn wir hier so sitzen in der Gemeinde, dann denken wir vielleicht, ja, Herr, ich habe meine Frau, ich habe meine Kinder, ich habe meine Arbeit. So richtig viel Zeit für eine Vision habe ich eigentlich gar nicht. Ja? Ist da noch Raum in euch für Vision Gottes, wo ihr euch eingeben könnt? Dass ihr sagt, Menschenkinder, ich verstehe auch dein Wort kaum. Ich bin ja dabei, das zu studieren, das kennenzulernen, in die Tiefe zu gehen. Aber so richtig, also eine Vision anvertrauen, das lassen wir mal lieber. Ja, ich fange vielleicht damit an, dass ich irgendwo mitarbeite, wo man Dinge umsetzen kann. Ist keine schlechte Idee. Lasst uns anfangen mit dem, wo wir Kraft haben, was wir gestalten können. Ich habe mir mal in der Bibel das angeschaut, was gibt es denn für Möglichkeiten an Visionen? Also es gibt natürlich einmal klar das, was Gott Mose anvertraut hat. Das lesen wir in 2. Mose, wo letztendgültig Mose herausgerufen wurde, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Da kriegt also einer eine echte Vision von Gott und wird von Gott sogar im Laufe der Zeit als Visionsträger eingesetzt. Nicht nur, dass er mitarbeitet, sondern im Laufe der Zeit echter Visionsträger wird von dem Ganzen. Dann gibt es natürlich eine eigene Vision für Gott, aber die nicht Gottes Vision ist. Kennt ihr das auch? David war so einer. David wollte Gott einen Tempel bauen. Gott hat gesagt, ich bin eigentlich mit meiner Stiftshütte ganz zufrieden. Ich möchte gar keinen Tempel haben. Ja, ja, sagte David, aber ich möchte dir trotzdem einen Tempel bauen. Und er sagt Gott, pass mal auf, an deinen Händen klebt ziemlich viel Blut. Du bist auch nicht unbedingt der friedvollste Mensch deiner Zeit gewesen. Ich lasse das zu, aber ich lasse es nur zu, indem dein Sohn mir diesen Tempel baut. Bei Salomo, der kann es umsetzen. Und David hat dann ab da dafür Sorge getragen, dass sein Sohn Salomo alles das zur Verfügung hatte, was er denn später brauchte, um solch einen Tempel bauen zu können. Hat dort Holz rangeschafft und hat Materialien rangeschafft, Gold beiseite gelegt, damit letztendlich dieser Tempel gebaut werden konnte. Aber es war nicht die Vision Gottes und trotzdem, Gott lässt sich auch segnen durch uns. Ja, wenn wir der Meinung sind, wir möchten gern Gott was Gutes tun, Gott lässt es zu. Ist Gott so wie wir? Nee, wir sind wie er. Ja, wir freuen uns, wenn wir gesegnet werden. Und Gott freut sich auch, wenn er gesegnet wird. Aber das meiste, glaube ich, das betrifft die Menschen, die keine eigene Vision haben, sondern dass diejenigen, die unterwegs sind, eher Mitarbeiter sind in einer Vision. Und deshalb möchte ich gerne heute mit euch über genau die Sorte Maus sprechen, nämlich die meisten von uns, würde ich mal sagen. Also ich zähle mich jetzt dazu, ja, dass wir Leute sind, die dabei Unterstützer sind, eine Vision mitzutragen. Was ist denn das Schwierigste, um solche Leute wie uns abzuholen in eine Vision hinein? Das Schwierigste für den Visionsträger ist, uns seine Vision zu vermitteln. Ich möchte euch eine kleine Anekdote erzählen, die ist mir gestern passiert hier. Gestern war hier Arbeitsansatz und der Heinz und ich, ja, wir waren draußen und haben das neue Plakat für den Feierabend da angebracht. Und da kam ein Visionsträger auf uns zu, Christian, der Visionsträger, sagte uns, Jungs, ich übersetze das mal so ein bisschen, ja, okay. Er hat natürlich nicht Jungs gesagt, ne? Das würde er nicht tun. Er hat gesagt, Jungs, ich habe da noch einen Spezialauftrag für euch. Da oben auf dieser Brüstung oder auf diesem Vorbau, da liegen zwei Schwalben, Papierschwalben. Und die müssten da runter. Heinz und ich, wir standen da oben gerade und waren dann dieses Amphazon da und kein Problem, machen wir. Gehen dann also runter, nachdem wir da fertig waren und stellen die Leiter von außen an das Haus dran und gucken auf das Dach von außen und sehen keine Papierschwalben. Tja, Christian, da sind keine Schwalben. Ne? Wir sind dann, da ist nichts. Ne? Da sagt er, nee, hier, dann ging er extra dahin, hier vorne, da sind da diese roten Dinger, wo man so einen Eingangsbereich hat und oben drauf ist noch so ein Plateau. Und klopft er dagegen, sagt er, hier oben, da sind die drauf. Und dann, verstanden, ne? Dann haben wir die Leiter innen reingetragen, weil wir waren einfach so konditioniert, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, dass wir gedacht haben, es muss draußen auf dem Dach liegen. Wir sind überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es innen liegen könnte. Ja, dann sind wir also da hochgegangen und siehe da, der Heinz hat die zwei Schwalben gefunden, runtergebracht, der Visionsträger war zufrieden, ja, und wir konnten das umsetzen. Wieso konnte der Visionsträger nicht selber umsetzen? Er hatte die Leiter nicht. Ne? Deshalb, der Visionsträger braucht manchmal auch Leute, die Dinge umsetzen. Und so haben wir dann gestern diese Vision von Christian sauber umgesetzt. Nach Ausräumen der Verständnisprobleme, ja. So, und das ist natürlich immer ein großes Problem, ja, dass, wie kann ich das denn den Leuten weitergeben? Und jetzt reden wir nicht über irgendwas, was Mose hatte, sondern wir reden darüber, dass Mose die Stiftshütte bauen sollte. Und Gott hat Mose die Stiftshütte im Detail vermittelt. Also nicht zwei Schwalben runterholen von so einem Anbau. Wie soll ich das vermitteln? Ich kann das gar nicht richtig aussprechen, was das für ein Ding ist da hinten. Ja. Und Gott hat also Mose diese Vision gegeben und jetzt sollte diese Vision umgesetzt werden. Aber Mose ist ja auch, ich meine, der war Prinzensohn, der war Schafhirte zwischendrin mal, 40 Jahre. Ja, aber wie sollte der jetzt auch noch Goldschmied sein und Künstler in Holzbearbeitung und sonstiges alles? Das ist doch gar nicht sein Metier gewesen. Also war klar, Gott braucht für das Umsetzen dieser Vision, braucht er Leute, die das alles verstehen. Also, und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamme Juda. Okay, also Gott hat jemanden gefunden, der richtig gut war anscheinend für die Umsetzung, dass die Stiftshütte gebaut werden konnte. Das Gleiche lesen wir, und also er hat ihn berufen, das Gleiche lesen wir zum Beispiel auch bei Paulus und Barnabas in der Apostelgeschichte. Da hat Gott auch gesagt, wo die zusammen waren in einer Gebetszeit, sondert mir aus, Paulus und Barnabas, sie sollen mir dienen. Und sie sind dann aufs Missionsfeld gegangen. Also Gott beruft Leute, dass sie einen Dienst übernehmen können. Aber hier beruft Gott nicht Leute in einen geistlichen Dienst, sondern in einen natürlichen Dienst, entsprechend ihren natürlichen Begabungen, beruft Gott Leute, dass sie mit ihrer Begabung dienen. Das schon mal vorneweg. Wer auch immer von euch im Berufsleben steht und nicht Pastor ist einer Gemeinde, ja, immer dann, wenn ihr morgens das Haus verlasst und dort auf der Arbeitsstelle ankommt, ihr dient dort mit der Begabung, die Gott euch gegeben hat. Ihr seid dort Begabte Gottes, dass ihr dort die Dinge ausrichten könnt. Wir sind nie ohne einen geistlichen Auftrag unterwegs. Wir sind immer mit einem geistlichen Auftrag unterwegs. Immer. Das heißt also, auch mit unseren natürlichen Gaben sind wir berufen zu dienen. Und was macht Gott? Was macht Gott, wenn er Leute beruft? Und ich habe ihn mit dem Geiste Gottes erfüllt. Und das reden wir reden also nicht vom Neuen Testament, sondern wir reden hier vom Alten Testament, ja? Und habe ihn mit dem Geiste Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei Fertigkeit Erfindungen zu machen. Also er sollte Dinge wirklich auch erfinden und sie auszuführen in Gold, Silber und Erz und künstliche Steine zu schneiden und einzusetzen und künstlich zu zimmern, am Holz zu machen, allerlei Werke. Boah, ist da irgendein geistlicher Aspekt drin? Das hört sich doch erst an nach ganz normaler Arbeit, ja? Und dass er ihn segnen wollte für die normale Arbeit. Ich lese euch mal jetzt was noch vor aus Römer 12, Vers 6 bis 8 und man denkt, das ist eigentlich eine Fortsetzung dessen, was da bei Mose geschrieben steht. Römer 12, 6 bis 8. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Also hier eine geistliche Aufgabe. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Eine natürliche, weiterführende Begabung. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Okay? Eine Lehrtätigkeit, eine Lehraufgabe. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Das ist einer, der vielleicht prophetisch sprechen kann, einer, der ein Hirtenherz hat, der Leute ermutigt. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Das ist jetzt aber wieder eine recht natürliche Arbeit, zu der er da berufen ist und die er dort umsetzen soll. Aber unparteiisch. Das heißt auch da aufpassen, dass man Leute nicht benachteiligt. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Auch wieder eine natürliche Tätigkeit. Das heißt, Gott geht hin und möchte gerne unsere natürlichen Fähigkeiten und unsere geistlichen Fähigkeiten möchte er gerne heiligen. Er möchte sie gerne in seinen Dienst stellen. Er möchte uns gerne fördern und er möchte uns gerne anreizen, dass wir mit den Gaben, die wir haben, seien sie natürlich oder geistlicher Natur, dass wir diese Gaben ihm zur Verfügung stellen und mit diesen Gaben gute Dinge bewirken in seinem Namen. Und ich denke immer noch gerne, Uwe, an dein Zeugnis, wo du dann auf der Arbeit warst, ne? Und dann hieß es, da hinten ist dann Jesus, ne? Wo es dann ist, geht zu Jesus, zu Uwe hin, weil er letztendlich in seiner ganzen Art und Weise, wie er dort gearbeitet hat, ein Zeugnis war. Tagsüber ging er dorthin und hat einfach gearbeitet und hat in dieser Art und Weise, wie er natürliche Dinge getan hat, auch geistlich gewirkt. Ja, in der Art und Weise, wie er mit den Kollegen umgegangen ist, hat er vielleicht an der einen oder anderen Stelle Leute ermahnt, Leute ermutigt. Dann hat er aber auch sorgfältig die Maschinen bedient, die dort standen und hat darauf geachtet, dass der Firma keinen Schaden zukommt. Eingesetzt in seiner ganzen Art und Weise, sodass die Kollegen letztendlich ihm den Namen Jesus gaben. Ja. Und ich hatte das bei mir auch, also hieß immer der Pastor. Ja. Wenn dann Mitarbeiter, das geht zu dem Pastor. Ja. Das kann sein an meiner leicht kananäischen Sprache, ja, die ich dann auch in der Gemeinde gelernt habe und diese natürlich dann auch im Beruf eingesetzt habe. Das mag daran gelegen haben, dass wir durch unsere Prägung auch einen Wortschatz haben, der ist vielleicht nicht unbedingt der Wortschatz, den man sonst so gewohnt ist im Miteinander. Ist mir auch vollkommen egal. Ist doch ein guter Wortschatz, ich finde toll. Ein wichtiger Punkt, der hier erwähnt sein soll, der mir wichtig ist, Die natürlichen Begabungen sind in der Wertigkeit nicht geringer als die geistlich-geistigen Gaben. Haben wir das bei den Aufzählungen gemerkt? Ich meine ja. Ja, es sind immer beide Aspekte genannt. Unsere Gesellschaft, und das ist leider ein wichtiger Punkt, aber auch in christlichen Kreisen ist das so, da ist es so, dass dieser griechische Dualismus, vielleicht schon mal von gehört, uns sehr stark beeinflusst hat. Der Dualismus, der unterscheidet in edler Art und Weise Dinge zu tun, das ist die Form, oder in körperliche Arbeiten, in Tätigkeiten, das ist die Materie. Und dieses Ganze führt dazu, dass wir bestimmte Tätigkeiten als höherwertig ansehen als die anderen Tätigkeiten. Gott macht das nicht. Gott macht diese Unterscheidung nicht. Für ihn gibt es das nicht, dass das eine edler ist als das andere. Es ist alles gleichwertig. Und wir dürfen, die wir auf der Leiter stehen und Dinge tun, genauso wissen, dass das bei Gott genauso wertgeschätzt ist und dass das Gott genauso einsetzen möchte für sich, für sein Reich, wie Gott auch natürlich das gesprochene Wort auch verwenden möchte. Das prophetische Wort, die Lehre, die Dinge, die man vermittelt im Miteinander, was ein Hirte tut, das sind alles ganz wichtige Dinge, die wir lieben. Aber das andere, und deshalb ist das wichtig für uns, dass wir es auch vor Augen haben, ist ihm genauso wertvoll und wichtig. Gucken wir nochmal auf das, was da steht. Er gibt also Weisheit, Verstand und Erkenntnis. Gibt er den Menschen, dass sie die Dinge ausführen können. Und dann lesen wir weiter, einen Vers weiter. Und siehe, ich habe ihm beigegeben Oholiab. Und dann habe ich Namen eingetragen. Wenn euer Name nicht dabei steht, vergibt mir bitte. Ich habe das, dann seid ihr unter diesen Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen zu finden. Ja? Ja? Also wir sind alle dazugestellt worden. Es gibt niemanden in der Gemeinde, der Gott angehört, der nicht berufen ist, in dem Werk Gottes mitzuarbeiten. Wir sind alle dazu berufen, in seinem Reich zu arbeiten, zu wirken. Ja? Und wenn es so ist, dass man nicht mehr viel machen kann und dass man aber Mützen stricken kann, ja, dann ist das doch eine Gnade. Ja? Und dann ist das doch wunderbar. Dann dienen wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, und diese Mützen sind ein großer Segen, da wo sie anschließend weitergegeben werden. Und jetzt gucken wir mal auf diese Dinge. Es waren sehr spezielle Arbeiten, die da getan werden mussten. Und das müssen wir mal auf uns wirken lassen, was da alles gemacht wurde. Auch allen anderen Kunsthandwerkern, die am Heiligen Zelt arbeiten, habe ich Weisheit und Verstand gegeben, damit alles nach meinem Befehl angefertigt wird. Das Heilige Zelt, die Bundeslage für die steinernen Gesetzestafeln und ihre Deckplatte, die heiligen Gefäße und Werkzeuge, die im Zelt gebraucht werden, den Tisch für die Brote, den goldenen Leuchter, den Räucheropferaltar und den Brandopferaltar mit allem, was zu ihnen gehört, das Wasserbecken und sein Untergestell, die heilige Amtskleidung für Aaron, die Priestergewänder für seine Söhne, das Salböl und die wohlriechende Weihrauchmischung für das Heiligtum. Die Kunsthandwerker sollen alles genau so anfertigen, wie ich es dir befohlen habe. Mit Heinz und mir und dem Christian hat gestern nicht so optimal funktioniert. Ja, aber es war aber auch, wir sollten ja nur die Schwalben runterholen. Ja? Ja? Und da haben wir schon Schwierigkeiten gehabt, wir drei. Ja? Heinz und ich. Christian hat das schon versucht, sauber zu adressieren, das Thema. Aber wir waren einfach in unseren Gedanken unterwegs. So, und hier, die Kunsthandwerker sollen alles genau so anfertigen, wie ich es dir befohlen habe. Was für eine komplexe Thematik. Wie soll Mose, der das empfangen hatte auf dem Berge, wie soll er das wirklich so präzise, dass jedem Einzelnen vermitteln, dass es auch genau so wird, wie Gott es wollte? Präzise. Das geht nur von Geist zu Geist. Das geht nicht mehr mit Worten. Ja? Dazu braucht man eine innige Verbundenheit, die uns der Geist Gottes schenken will. Wenn wir Dinge umsetzen wollen, brauchen wir diese Dimension: Weisheit, Verstand, Erkenntnis und den Geist Gottes, der uns das alles gibt. Und dann sind wir in der Lage, tatsächlich komplexe Dinge zusammen zu gestalten. Und diese komplexen Dinge, da gucken wir gleich mal, was das denn sein kann bei uns. Werden wir gleich sehen. Wir sind also dazu berufen, unsere Gabe und unsere Fähigkeit einzusetzen, mitzubringen für den Bau des Reiches Gottes. Ich möchte gerne mit euch mal gucken, weil das ist ja jetzt hier, das mit der Stiftshütte ist ja abgearbeitet. Da können wir jetzt nicht mehr viel dran machen. Da sagen wir mal, gut, das war deren Job. Was ist denn unser Job eventuell? Was können wir denn für uns hier nehmen, wenn wir das mal auf unsere heutige Zeit projizieren? Da gibt es eine schöne Bibelstelle, 1. Petrus 4, von Vers 7. Bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam und besonnen, werdet nicht müde zu beten, vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben. Denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Welche Gaben sind das denn, die wir haben? Jetzt können wir natürlich sagen, oh Gott, ich kann nicht reden. Moses konnte auch nicht reden. Und Gott hat Moses Aaron zur Seite gestellt, dass da jemand war, der reden konnte. Wo fangen wir denn an mit der Begabung? Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Welt gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Fangen wir bei unseren natürlichen Gaben an. Was können wir denn gut? Wir können vielleicht gut handwerkern. Wir können vielleicht gut singen. Wir können vielleicht ein Instrument spielen. Wir können vielleicht gut auf Kinder aufpassen. Wir können vielleicht gut alten Menschen begegnen und uns zuhören, Zeit nehmen, weil wir Zeit haben, dass die alten Leute erzählen können über ihre Sorgen, Probleme und Nöte und ich kann ihnen vielleicht helfen. Ich kann vielleicht, weil ich technikbegabt bin, für den Alex da hinten ein Nachfolger sein oder ein Mitverantwortlicher sein. Ich kann vielleicht im Beamer-Team, weil mich das mit dem Video machen so wahnsinnig interessiert, mich einsetzen und kann dann im Beamer-Team mitwirken. Oder ich sage, Menschenskinder, das mit dem Beamer, das finde ich toll. Ich möchte auch gerne, wie die Ulla hier, so die Sachen an die Wand werfen und mich im Vorfeld damit beschäftigen, was ich da geschickt bekomme und das aufbereiten, dass es gezeigt werden kann. Wo sind unsere Begabungen? Alle Begabungen, die wir haben, alle. Es gibt keine Begabung, die nicht von Gott genutzt werden könnte. Die gibt es nicht. Alle unsere Begabungen können wir einsetzen zum Wohle des Reiches Gottes. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Gott, schenke uns, dass wir, wenn wir hier vorne sprechen wollen, dass du durch uns sprichst. Segne uns, dass du unseren Dienst durch deinen Geist lebendig machst. Hat jemand die Aufgabe übernommen, andere Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. Das ist das, was ich gerade sagte. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Hast du keine eigene Vision? Es gibt eine Christusgemeinde-Vision. Wisst ihr, warum das Gemeindehaus so gebaut ist, wie es gebaut ist? Das ist relativ klein. Man hätte ja damals, als das gemacht wurde, vor 25 Jahren, hätte man sagen können, wir bauen uns einen Flugzeughangar hier in Moers, wo so ein A380 reinpasst. Ja, und den stellen wir voll mit Stühlen und wollen eine große Megagemeinde werden. Das war nicht das Ziel. man hat bewusst darauf geachtet, dass dieses Gebäude irgendwann mal voll ist. Und dass dieses Gebäude dann nicht mehr reicht. Und dass es gut ist, dass dieses Gebäude nicht mehr reicht. Sodass man gezwungen ist, neue Gemeinden zu gründen, weiterzugehen, diese Gemeinde als vielleicht Muttergemeinde zu setzen, aber von da aus dann Töchtergemeinden, Kindergemeinden setzen, damit Moers und der Niederrhein erreicht wird mit dem Wort Gottes. Deshalb war das sehr geschickt und sehr gut durchdacht und vom Geist geführt, dass diese Gemeinde von der Anzahl der Plätzen eine Begrenzung hat. Sehr, sehr gut. Ich möchte mit euch gerne mal das anschauen hier. Einzelne Visionen ergeben Gottes Plan für unsere Gemeinde. Ich habe mal versucht, alles das, was mir so eingefallen ist, da hineinzubringen, und ich hoffe, ihr findet euch wieder mit euren Gruppen. Jedes dieser einzelnen Puzzlesteine ist eigentlich auch ausgerüstet mit einer eigenen kleinen Teilvision des Ganzen. Und am Ende soll herauskommen, dass wir eine Gesamtvision haben von Gott, mit der wir unterwegs sind, mit der wir die Menschen erreichen wollen hier in Moers, mit den Dingen, wo wir dienen können. Und alles zusammen ergibt letztendlich unseren gemeinsamen Auftrag, hier den Menschen zu dienen. Dem Himmel so nah, jetzt demnächst. Das ist eine Teilvision. Das hat Gott dem Alex anvertraut, und die Gemeinde darf sich mit dem eins machen, und es wird seit einigen Jahren umgesetzt, und es ist so ein Segen, ja, der davon ausgeht. Ja. Diese ganzen anderen Dinge, die dazugehören, ja, passen bestens zusammen. Gott will sein Reich mit uns bauen. Was für eine Ehre. Wir dürfen ihm sehr ähnlich sein. Seine Pläne werden uns durch seinen Geist verständlich, und wir erkennen unsere Aufgaben in alledem. Niemand ist von seinen Gaben besser als der andere. Niemand hat in der Gemeinde Vorrang. Wir sind alle Söhne und Töchter des Höchsten, Gleiche unter Gleichen. Noch eins unten drunter, das habe ich da drunter geschrieben, das ist jetzt leider, glaube ich, nicht so gut. Ach, hier ist es gut zu erkennen. Gut, wunderbar. Das Gebet des Jabes. Jetzt bitte ich euch, vorsichtig damit umzugehen. Das Gebet des Jabes, ich habe es mit meiner Frau gebetet. Puh. Und wir durften erleben, wie Gott tatsächlich uns gesegnet hat und unsere Grenzen erweitert hat. Und also wer in dem Jetzt-Zustand bleiben möchte, betet dieses Gebet bitte nicht. Wenn ihr euch wohlfühlt, ja, tut's nicht. Wenn ihr allerdings spürt, ich möchte gerne mich mehr eingeben, ich möchte gerne mehr, dass der Herr in meinem Leben zur Geltung kommt und auch durch mich in dem Leben der anderen, dann betet das Gebet des Jabes. Aber Jabes betete zu Gott Israels und rief: Bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und jetzt kommt's. Und Gott erhörte sein Gebet. Wenn wir dieses Gebet sprechen, das ist Dynamit. Gott hört auf uns, Gott nimmt uns ernst. Das Gebet des Gerechten, wenn es ernstlich ist, verändert uns selbst und verändert auch unser Umfeld. Ihr seht, da sind noch so ein paar Dinge noch frei. Ja? Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt euch alle wiedergefunden mit euren Arbeitskreisen. Wenn nicht, vergibt mir, ja. Ansonsten, da sind noch freie Flächen, die wir füllen dürfen. Ja? Und wir brauchen uns einander und wir können gemeinschaftlich diesem Auftrag Gottes entsprechen. Und wenn wir mutig genug sind, das Gebet des Jabes zu sprechen, dann können wir tatsächlich auch das Thema einer Zweitgemeinde angehen. Dann können wir tatsächlich uns erweitern, können den Mut aufbringen, Neues anzugehen. Ich würde euch jetzt gerne bitten, dass wir zusammen aufsteht. Wer das Gebet des Jabes nicht sprechen möchte, macht einfach ja. Alle anderen bitte ich, dass wir doch zusammen das jetzt laut vorlesen. Bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Nochmal. Bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhört euer Gebet. Ihr dürft euch wieder setzen. Noch ein letztes. Nimmt Gott die Fähigen und beruft sie? Nein. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Ja? Und wir sind alle nicht vielleicht fähig. Ja? Und wenn ihr mich, ich hatte damals einen Spitznamen Yoshi, als ich ein junger Bursche war, war damals bei Thyssen in der Lehre zum Betriebselektriker. Das war im letzten Jahrtausend. Da hätte ich nie gedacht, dass ich eines Tages mal so vor euch stehen darf. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Dinge erleben darf, die ich erleben darf. Ich hätte damit nie gerechnet, was für ein erfülltes Leben ich haben darf, weil ich Christus angehöre. Und ich wünsche uns, dass wir alle gemeinschaftlich, dass wir einfach Gott die Ehre geben durch unser Leben und dass die Menschen an uns Gottes Wirken wahrnehmen. Ja. Gott segne uns, segne diese Gemeinde, Herr, dass wir sind alle nicht so an dem Punkt, dass wir glauben, wir sind so befähigt, Herr, aber wir vertrauen dir, Herr, dass du uns segnest und dass du uns leitest und dass du uns befähigst, damit dein Werk hier in Moers und am Niederrhein umgesetzt wird, Herr. Dein Wille geschehe, Herr, im Himmel wie auch hier auf Erden. Amen.